Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, dem Sonderpodcast, der monatlich erscheint und sich um die letzten Folgen von Smart Hotel Key dreht. Mein Name ist Marco Riederer und ich habe auch heute wieder Alexander Grübling, den Chefredakteur der ÖGZ, zu Gast. Er hat natürlich seine journalistische Sorgfaltspflicht walten lassen und wird mir spannende Fragen zu den letzten Podcast-Folgen stellen, die ich hoffentlich auch beantworten kann. Servus Alexander und herzlich willkommen zur nächsten Nachgefragt-Folge. Wie auch in den letzten werde ich mich jetzt zurücklehnen, zurücknehmen und dir das Wort und die Fragen überlassen.
Ja, danke Marco. Ich freue mich auch riesig, wieder hier zu sein. Vor allem, ich habe einige wirklich gute Fragen mitgebracht. Also aus meiner Sicht gute Fragen.
Ich bin gespannt.
Weil für mich haben sich doch ein paar Fragen aufgetan in den letzten paar Folgen von dir. Und ich möchte gleich zu Beginn vielleicht mit der Folge 115 beginnen. Das war die Podcast-Folge zum ÖHV-Kongress.
Ah ja, genau, die Nachfassung, ja.
Die Nachfassung, also ich habe mir auch sehr gerne die Fotos vom Kongress angeschaut. Da gibt es ein tolles von dir, das du, glaube ich, auch verwendet für die Podcast-Folge.
Ja, voller Elan weiche ich den Servicekräften aus.
Und meine Frage wäre jetzt mal abgesehen von den Abendveranstaltungen, die wir beide genossen haben, was waren denn deine persönlichen Highlights beim diesjährigen ÖHV-Kongress?
Na, du hast ein Thema eh schon angesprochen, ja, natürlich persönliche Highlights. Das Netzwerken, das war nicht nur bei den Abendveranstaltungen, sondern natürlich auch dazwischen in den Pausen der Branchentreffen an sich, das ist immer eines der Highlights, weil du triffst einfach viele Personen die du, und Touristiker, die du sonst das ganze Jahr über nicht triffst. Also von dem Austausch profitiere ich schon immer sehr stark auch. Man lernt sehr viel, wenn man Leute immer wieder mal sieht, gerade in so einem Rahmen und sich auch über die Vorträge austauscht, die vielleicht gerade davor stattgefunden haben. Und da, ja, welche sind mir da in Erinnerung geblieben? Ich finde schon, der Auftakt mit unserer Staatssekretärin, mit der Susanne Kraus-Winkler, war schon sehr gut, ehrlicherweise. Ich finde es sehr praxisnahe, wie sie auch am Kongress näher gebracht hat, warum es Optimismus braucht oder warum man im Tourismus optimistisch sein darf und auch bleiben sollte, dass wir krisensichere Branche grundsätzlich sind, dass die Reiselust ungebrochen ist. Und was mir schon ein bisschen imponiert, ist auch, dass sie ihre Position im Staatssekretariat, und das hat sie auch mit dem Augenzwinkern dann angebracht, sehr praxisnahe anlegt. Und sie kommt ja aus der Branche, sie weiß, wovon sie redet, und das ist schon was sie sehr gut transportiert und wo man jetzt schon froh sein können, dass wir sie auf der Position haben im Tourismus. So ehrlich muss man auch sein. Und ja, sie redet natürlich sehr gerne. Sie redet dann auch einmal sehr lange, das ist klar. Aber die Themen waren wichtig, waren präsent und die hat sie sehr gut transportiert. Das finde ich schon. Also das war für mich eigentlich der Einstieg in den Kongress schon mal ein erstes Highlight eigentlich mit der Susanne Kraus-Winkler.
Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Du hast das eh schon angesprochen, das Networking ist wichtig und mich fasziniert ja, dass dieses Format, der ÖHV-Kongress, eigentlich wirklich so gut funktioniert. Das, in Zeiten wie diesen, weißt du, es gibt die Digitalisierung ist am Vormarsch und man könnte das alles online abwickeln und trotzdem kommen dann 700 Gäste nach Salzburg zum Kongress. Also ich habe das wirklich beeindruckend gefunden.
Ich glaube, dass bei rein digitalem einfach viel liegen bleibt. Ja, dann hörst du den einen Vortrag an, der vielleicht gerade vom Thema her spannend ist, einen anderen, wo der Titel für dich nicht so spannend ist, den hörst du schon gar nicht an, verpasst dann vielleicht was. Die Gespräche dazwischen finden nicht statt. Also ich bin gerade für solche Rahmen absoluter Verfechter von Live-Veranstaltungen, eigentlich auch in der Lehre. Ich finde, ich unterrichte auch seit sehr vielen Jahren auf verschiedenen Universitäten, da hat sich sehr viel in den Online-Bereich verlagert, da geht so viel verloren, weil die Studenten voneinander einfach so viel profitieren können, gerade bei berufsbegleitenden Studien, was im Online-Bereich einfach nicht mehr funktioniert und ich glaube drum oder nicht mehr präsent ist. Und darum funktionieren auch solche Veranstaltungen in live viel besser. Und die Menschen zieht es auch zum Austausch, glaube ich. Die wollen sich ja wieder sehen und auch gemeinsam dann nach der Veranstaltung ein Bier oder ein gutes Glas Wein trinken.
Ja, genau so ist es. Und deshalb funktioniert das auch gut und das war top organisiert, das muss man schon sagen. Ein weiterer Programmpunkt war die groß angekündigte Arena-Analyse, die für mich teilweise Neues gebracht hat, teilweise aber auch Dinge, die ich kenne. Wie siehst du das? Ist das eine Bestandsaufnahme, so ein Positionspapier, würde man das so sehen?
Ja, natürlich. Es ist vielleicht, sage ich mal, vorsichtiger, wichtige Bestandsaufnahme. Ich finde es ja gut, dass man die Themen noch einmal zu Papier bringt. Wer sich in der Branche und mit den Trendfeldern beschäftigt, für den war natürlich jetzt nicht allzu viel Neues dabei, weil in der Arena-Analyse sind jetzt 5 Handlungsfelder, waren es, glaube ich, die aufgezeigt worden sind, wo ja Nachhaltigkeit, Digitalisierung, die Mitarbeiter-Thematik, das waren, glaube ich, 3 der Hauptthemen, das ist ja jetzt nichts grundsätzlich Neues. Es ist eine Bestätigung vom Weg. Es ist sicher gut, dass diese Themen nochmal aufgebracht wurden, verschriftlicht wurden. Man muss jetzt schauen, wie damit gearbeitet wird. In der Präsentation selber, es steht dahinter, glaube ich, noch eine detailliertere Analyse, Präsentation selber war es halt schon sehr für sich mit der Materie beschäftigende Personen. Wahrscheinlich ein bisschen oberflächlich, aber es kommt jetzt darauf an, was damit geschieht.
Mhm. Ja, also ich habe es trotzdem interessant gefunden für uns Journalisten, die vielleicht nicht immer ganz so tief im Thema drin sind.
Absolut, und darum ist wahrscheinlich wichtig, dass man es auch so plakativ noch einmal runterbricht auf 5 große Handlungsfelder.
So ist es, genau.
Sicher ganz wichtig.
Ja, die nächste Folge war eigentlich auch...
Vielleicht ganz kurz noch einen Satz, weil du mich vorher nach Highlights gefragt hast, neben den inhaltlichen Schwerpunkten.
Genau.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war diesmal, und das muss ich jetzt vielleicht am Ende noch anbringen, zum Kongress sehr, sehr positiv angetan von vom Schlusstag mit den Vorträgen, weil man da wirklich, es ist oft einmal so das Thema, ein bisschen diese persönliche Komponente, was kann sich jeder noch selber mitnehmen von einem Schlussvortrag, aber der erste und der letzte Vortrag am zweiten Tag, eins ist gegangen um, man hat sein Glück selbst in der Hand quasi und der zweite am Abschluss, wo ich schon sehr skeptisch war, soll ich überhaupt noch bleiben, soll ich einen Zug später nehmen oder einen Zug früher? Ich kannte die Philosophin Natalie Knapp nicht. Sie hat sich damit beschäftigt, wie man Unsicherheit positiv verwenden kann, wie man seine persönliche Unsicherheit in eine Stärke verwandeln kann. Und für mich persönlich war das schon auch ein Highlight, weil sie ab dem, nicht mit dem ersten Satz, aber ab dem dritten, vierten Satz hatte sie mich gefesselt bis zum Ende und kann es nur jedem empfehlen, sich ein bisschen mit ihren Thesen zu beschäftigen. Da kann man absolut persönlich nur profitieren davon.
Ja, für mich ein persönliches Highlight und deshalb habe ich das auch verpasst. Das war eine Parallelveranstaltung, die ich moderieren durfte am Kongress. Da ging es um Prozessoptimierung und das ist wirklich ein tolles Thema, weil das in Wahrheit macht es doch jeder, der etwas verändert in seinem Betrieb. Man muss nicht immer gleich den Profi holen, aber es schadet auch nicht, wenn man sich Hilfe von außen holt und da gab es ein paar sehr imposante Beispiele, die gebracht wurden, von Gregor Hoch beispielsweise, der da vorgerechnet hat, wie sich das aufs Gesamtergebnis auswirkt, wenn, weiß ich nicht, Speisen zum falschen Tisch gebracht werden. Mhm. Und diese Prozesse sichtbar zu machen, zu analysieren und dann zu optimieren, das ist ein ganz großes Ding und ich glaube, das hat noch sehr viel Zukunft. Also das hat mich persönlich wirklich... Auch,
absolut,
weil ich mich damit beschäftigen durfte im Vorfeld. Und war eine tolle Diskussionsrunde.
Na, die Diskussionsrunde habe ich leider verpasst, aber wenn du jetzt gerade davon berichtest, ist natürlich ein Thema, ich meine, der Gregor Hoch ist da sehr weit vorne dabei, immer wenn es um Innovationen geht, das ist ganz klar. Aber Prozessoptimierung grundsätzlich und alles, was ich irgendwie effizienter gestalten kann im Sinne von Mitarbeiter entlasten, damit wieder mehr Zeit bleibt, um Service am Gast zu verrichten, mit den Themen, wenn ich mich damit beschäftige, kann ich am Ende des Tages nur gewinnen, weil ich kann nicht mit meinen bestehenden Prozessen, wo ich 3 Mitarbeiter mehr brauche, langfristig gewinnen, wenn ich das Gleiche gescheiter und effizienter umsetzen könnte und die Servicequalität dabei sogar noch erhöhe.
Genauso ist es. Genauso ist es. Und er hat diesen Prozess visualisiert vom Zeitpunkt, wo sich der Gast zum Tisch setzt, bis zum Ende, wo er dann bezahlt eigentlich. Und das, du kannst dir nicht vorstellen, wie komplex, also das hat zumindest sehr groß und kompliziert ausgesehen. Aber letztlich, so kannst du es mal sichtbar machen und dann wirklich an den kleinen Schräubchen drehen und Dinge auch verändern. Und ich glaube, das hat noch sehr viel Zukunft. Also da wird man noch einiges davon hören.
Da bin ich absolut überzeugt davon, weil es einfach notwendig wird jetzt auch. Ja. Und darum glaube ich, immer dort, wo ein bisschen eine Notwendigkeit entsteht, dort entsteht auch Innovation. Und darum ist es schön, wenn sich da jetzt einige Leuchtturmprojekte vielleicht auch auftun.
Ja, absolut. Und damit möchte ich zur nächsten Folge kommen. Die Folge 116 war das, die letzte Meile. Das ist auch ein Riesenthema. Und ich finde es immer spannend, und ich finde es auch verständlich, man versucht als Unternehmer, als Hotelier, alles bestmöglich vorzubereiten für den Gast. Und die Tourismusregionen denken dann auch an die letzte Meile und wie kann ich es schaffen, dass Leute mit Öffis anreisen. Und ich weiß nicht, man vergisst dabei aber manchmal auch an die Gäste selbst. Ja? Ich meine, ich denke mir, das Mindset müsste sich auch ändern. Und wenn jetzt jemand mal 20 Minuten am Bahnhof auf den Shuttlebus wartet, muss...
Nein, das ist nicht sexy. So kann es auch nicht funktionieren. Und sorry, wenn ich dich da jetzt kurz unterbrochen habe, aber ich wollte da gleich eigentlich gleich übernehmen das Wort, weil das Mobilitätsthema ist grundsätzlich eins, was uns ja schon lange beschäftigt. Ja. Und ich sehe es so ein bisschen wie ähnlich wie die Demografie, ehrlicherweise. Wir haben jetzt seit längerem immer das Thema, okay, na, wir werden einerseits, wenn wir älter, jetzt gehen bald viele in Pension und jetzt so langsam kommen wir drauf, dass wir thematisieren, dass uns ab 2025 noch viel mehr Leute am Arbeitsmarkt wegbrechen und wir weniger Junge haben, die nachkommen. Jetzt haben wir ein Problem. Und jetzt ist eigentlich zu spät, um noch irgendwas zu tun, ehrlicherweise. Mhm. Bei der Mobilität reden wir auch seit mindestens 2 Jahrzehnten, dass sich was tun muss, weil einfach ohne Auto viele Orte, viele Destinationen gar nicht erschlossen sind, nicht erreichbar sind. Und wir laufen aber Gefahr, in die Zukunft gerichtet wieder den Punkt zu verpassen, wo es vielleicht zu spät sein könnte. Weil zwei Dinge dürfen wir nicht vergessen. Es ziehen immer mehr Leute in die Stadt, es wohnen immer mehr Leute in Ballungszentren. Bis 2050 werden Prognosen zufolge 70% der Weltbevölkerung im urbanen Umfeld wohnen. Ja. Und was sich aber daraus ergibt, im urbanen Umfeld haben wir nicht die Notwendigkeit, alle Wege mit einem Auto zu machen. Das merken wir ganz stark bei den jungen Menschen, die in den Städten immer weniger Führerscheine machen und immer weniger Autos besitzen. Betrifft uns jetzt in der großen Masse der Reisenden derzeit noch nicht, weil die jüngste Generation noch den geringsten Anteil ausmacht und auch noch nicht die zahlungskräftigste ist. Aber in die Zukunft gedacht, wenn immer weniger Menschen einen Führerschein machen, immer weniger Menschen ein Auto haben, wie kommen die Gäste in der Zukunft zu uns? Wie kommen sie in 20, 30, 40 Jahren zu uns in die Destinationen? Noch dazu, wenn man auf der anderen Seite gegenüberstellt, dass aktuell knapp 3/4 der Anreisen in Österreich mit dem Auto passieren. Also das ist jetzt kein Thema, was jetzt, erstens ist es nicht von heute auf morgen gelöst, das ist eh klar, aber zweitens betrifft es uns jetzt noch nicht in der Intensität, aber wir dürfen es einfach nie von der Agenda streichen, weil sonst laufen wir wieder Gefahr, dass wir in 2 oder in 3 Jahrzehnten dastehen und super, was machen wir jetzt? Wir haben keine Verkehrshubs, wir haben keine Anbindungen und die Leute kommen nicht mehr. Dann sind wir wieder überrascht.
Aber verstehe ich das richtig, die von dir angesprochene Gästegruppe, die jetzt weiß ich nicht, keine Führerscheine hat, keine eigenen Autos, bei denen ist die Bequemlichkeit jetzt auch gar nicht so das Thema, sondern die müssen ja, also wenn sie Skifahren wollen, müssen sie irgendwie anreisen. Das heißt, für die ist es ja auch keine Option, sich ein Auto zu leihen, wenn sie keinen Führerschein haben.
Genau, wie gesagt, die sind jetzt prozentual noch nicht so viele natürlich.
Aber man es werden
merkt,
mehr, ja.
Genau, man merkt einfach im urbanen Umfeld, ich habe letztens mit wem von Linz geht das ähnlich, ich weiß jetzt nur von Wien, wenn man sich da die Zahlen anschaut, da gehen einfach die Führerschein-Neuzulassungen von Jahr zu Jahr zurück.
Ja. Andererseits muss man sagen, ich meine, wir reden hier über Tourismusregionen, die vielleicht teilweise wirklich noch nicht öffentlich gut angebunden sind. Ich hatte letzte Woche einen Termin in Klagenfurt um 10 Uhr morgens. Was glaubst du? Habe ich es geschafft, mit einem Zug von Wien um 10 Uhr in Klagenfurt zu sein?
Klagenfurt 10 Uhr könnte schon sehr spannend werden, weil das geht sich nicht aus, glaube ich.
Ja, das geht sich nicht aus. Ja. Der erste Zug aus Wien nach Klagenfurt kommt dort gegen 11 Uhr an. Ja. Also und jetzt 10 Uhr ist jetzt nicht so super früh. Nee. Und ich dachte, ich schaffe das. Also du musst, wenn du mit dem Zug anreist, am Tag zuvor und dann eine Hotelnächtigung einschieben.
Absolut nicht. Das ist aber, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich glaube, da gibt es ein politisches Thema mit dem Semmering-Basistunnel, weil du hast das gleiche Thema, wenn du heimfahren willst, jetzt nicht nur von Klagenfurt, auch von der Steiermark, Graz oder so, am Abend. Du kommst, ich glaube, nicht jetzt in die Waagschale werfen, 20, 30 oder 21 Uhr kommst du von dort nicht mehr nach Wien zurück mit dem Zug, was jetzt noch keine späte Uhrzeit eigentlich ist.
Ja. Also bevor wir diese Tiroler Täler redet, sollte man mal die Landeshauptstädte gescheit anbinden.
Ich bin gern bei dir und das ist ja natürlich auch nichts, wo der einzelne Betrieb viel in der Hand hat. Ja,
genau.
Was einzelne Betriebe machen können, ist schon aber dieses letzte Stück und vielleicht auch nicht allein, aber im Zusammenschluss. Wir dürfen da nicht so engstirnig sein, wenn sich mehrere Betriebe zusammentun, und das passiert ja auch schon oft, und sich Shuttles etc. teilen, dann kann ich da schon gutes Service auch anbieten. Ich habe auch, wenn du die Folge gehört hast, angesprochen, es gibt ja, und das ist bei uns immer auch wieder das Denken in Destinationen und Regionen, es gibt ja auch Länder, spezifische Impulse und Innovationen, wo das sehr wohl steht. In Südtirol bitte gibt es einen Landesmobilitätsplan für nachhaltige Mobilität und Logistik. Da wurde festgelegt, dass jetzt Planungsinstrumente geschaffen werden, die eben die Entwicklung des gesamten öffentlichen Verkehrs in Südtirol ermöglichen sollen. Wir haben sogar zeitlichen Rahmen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 2027 oder 2028, also bis dahin wollen sie die Mobilität in ganz Südtirol so gut aufgestellt haben, dass alles erreichbar ist für einen Gast ohne Auto.
Wow, das ist Star Wars, hm? Das klingt nach Star Wars.
Nein, aber es muss einmal ein gemeinsamer Wille da sein, damit was weitergehen kann, ja. Und das vermisse ich bei uns ein bisschen. Wir haben auch bei uns in Österreich Leuchtturmprojekte, aber die sind oft ja sehr regional. Es gibt keinen Masterplan, oder mir ist ja nicht bekannt, Masterplan Mobilität für ein ganzes Bundesland wär schon schön, für ganz Österreich sowieso nicht.
Das ist ein gutes Stichwort, das werde ich sicher mal ansprechen, wenn ich bei diversen Leuten sitzt. Du, Marco, nachdem die Zeit schon etwas knapp wird, ich habe noch eine Frage, eine abschließende. Ja. Die Folge 117, die F&B-Konzepte. Also ich habe die super spannend gefunden, vor allem nachdem ich mir das Transkript durchgelesen habe, das du freundlicherweise immer online stellst zur Folge. Das ist sehr löblich, weil man hat auch nicht immer Zeit, um reinzuhören. Man kann es dann auch lesen.
Absolut. Oder noch was nachlesen, was man vielleicht nicht verstanden hat.
Genau, so ist es. Oder man kommt, nachdem man sich's angehört hat, drauf, wenn man sich's durchliest, hey, ich habe ja nicht alles wirklich gleich gecheckt, was der gesagt hat. Ja. Und so ist es mir auch bei der Folge gegangen. Also ich habe die sehr gehaltvoll gefunden. Mhm. Und da ist ein Stichwort gefallen, also abschließend.
Ja.
Die Generation Zero Alkohol.
Ja.
Deinem Lachen entnehme ich, dass auch dir das irgendwie ein bisschen schräg vorkommt. Aber ich persönlich glaube, in ein paar Jahren wird man über Leute, die Alkohol trinken, so ähnlich mit einem schiefen Blick schauen, wie die jetzt Zigaretten rauchen. Auch, ja. Also ich glaube, und der Trend ist unaufhaltsam. Also alkoholfreie Spirituosen, alkoholfreier Wein und Bier und so weiter. Meine Frage, glaubst du, würde ein Zero-Alkohol-Hotel funktionieren?
Ja und nein, kommt auf den Zeithorizont an. Aktuell glaube ich, ja, je nach Zielgruppe, aber für die meisten sicher keine Option. Wir sind als Österreicher, als wir sind eigentlich gelernte Trinker, wir waren auch lange gelernte Raucher. Das ist jetzt nicht einmal sehr positiv gemeint, aber Österreich hat ja eigentlich, auch beim Thema Rauchen, weil du es angesprochen hast, war es ja genau das Gleiche. Wir haben und nach wie vor haben wir in Österreich überdurchschnittlich viele junge Raucher gegenüber vielen anderen Ländern. Ja. Das ist bei uns ist gesellschaftlich dieses Rauchen und Trinken nie wirklich negativ behaftet gewesen. Ja. Und im Gegenteil, es ist ja nach wie vor oft so, also vor allem in unseren Generationen, bei den Jungen ist es ja jetzt, da dreht sich das teilweise. Mhm. Aber bei unseren Generationen war es ja eher so, okay, wenn du der bist, der mal am Abend nichts trinkt, wirst du schief angeschaut. Ja, warum trinkst du jetzt kein Bier? Ja, du trinkst keinen Wein. Hey, was soll denn das? Was ist los mit dir? Alkoholfrei. Ich kann mich erinnern, wenn ich mit Burschen unterwegs war und es hat wer alkoholfreies Bier bestellt, das war höchst eigenartig. Ist heute Gott sei Dank eh nicht mehr so. Ja?
Nein, gar nicht. Ja.
Also es wandelt sich da definitiv sehr viel. Und muss ich dazu sagen, das hat ja zwei Ausprägungen. Einerseits natürlich dass nachfolgende Generationen, die ganz Jungen jetzt und gar nicht so viel die Österreicher, aber vor allem viele internationale Reisende und junge Generationen in anderen Kulturen ticken auch noch einmal anders, als wir es in Österreich uns derzeit vorstellen. Die wachsen schon ganz anders auf. Da gibt es nicht so, jedes Wochenende gehe ich mich ansaufen, jetzt bös gesagt. Ja. Das ist eher, ich bin in Gesellschaft, ich brauche dort keinen Alkohol, um lustig zu sein. Und wenn ich was trinke, dann gibt es halt sehr gute alkoholfreie Alternativen. Und das ist schon ein Punkt, wo ja die Qualität sich komplett geändert hat. Alkoholfreie Biere ist das eine, die sind heute gut. Alkoholfreier Wein gibt es gute, aber zu fast allen Spirituosen gibt es mittlerweile alkoholfreie Alternativen, die einfach geschmackvoll sind und gut sind. Und wenn es dir jetzt nur darum geht, dass du einen guten Cocktail trinkst, dann brauchst du definitiv keinen Alkohol mehr.
Das stimmt, ja, das stimmt. Und du musst dieses Angebot eigentlich auch im Betrieb haben, weil es kommt die Runde und von 8 Leuten trinken 5 Alkohol und 3 wollen aber jetzt nicht ganz ausgeschlossen werden und Cola trinken, sondern
genau so ist es, ja.
die wollen auch sowas Ähnliches haben und das geht alkoholfrei mittlerweile, ja.
Und da bin ich einfach gefordert, dass ich gute alkoholfreie Alternativen anbiete und ja auch nicht mehr einfach auf der letzten Seite der Karte meine 3 alkoholfreien Cocktails, die in jeder zweiten Bar die gleichen dann sind.
Genau so ist es, ja. Also Zero Alkohol.
Zero Alkohol ist ein Thema, aber ich glaube, du brauchst das eher als Angebotserweiterung derzeit und nicht als exklusives Zero Alkohol. Kann ein mutiger Schritt sein, aber ich glaube, da lasse ich derzeit noch zu viel liegen, wenn man auch betriebswirtschaftlich denken will.
Das ist ein guter Input. Wir reden in 5 Jahren nochmal drüber.
Sehr, sehr gerne.
Marco, vielen herzlichen Dank. Das war wieder mal super.
Danke auch, hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal, lieber Alex.
Dankeschön.